Deutschlandfunk, Kultur heute.
Sprengt die Opernhäuser in die Luft, das sagte der Komponist Pierre Boulez vor 60 Jahren im Magazin Der Spiegel. Unter anderen Vorzeichen ist das heute wieder sehr aktuell, nämlich wenn es um die Sanierungsdringlichkeit der Häuser geht. Darüber sprechen wir gleich im Rückblick auf das Musikjahr 2025, in dem es aber auch um Musik geht. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen.
In the run-up to the 1000th anniversary of the birth of William the Conqueror, France will loan the United Kingdom the Bayeux Tapestry. I have to say, it took probably more years to deliver this project than all the Brexit texts.
Im Vorfeld des 1000. Geburtstages von William dem Eroberer wird Frankreich den Teppich von Bayeux an England ausleihen, so der hier nonchalante französische Präsident Emmanuel Macron. Der Prozess sei fast schwieriger gewesen als der ganze Brexit. Macron hatte die Lacher auf seiner Seite, aber es ging hier nicht nur um Diplomatie und Kulturaustausch, sondern auch um hohe Politik und ihre Symbolik. Der Teppich von Bayeux, gewebt nach der Schlacht von Hastings, bei der die Franzosen England eroberten, ist bis heute ein einzigartiges Zeugnis machtpolitischer Kämpfe in Europa. Über die Jahrhunderte wurden Teppiche als Propagandamittel benutzt. Auch Kaiser Karl V. manifestierte auf einer Tapisserieserie seinen Sieg über den französischen König Franz I. Paul Klee, Sonja Delaunay oder Pablo Picasso hat in der Moderne dann weniger das Politische, sondern die Frage beschäftigt, was sie mit der Webkunst künstlerisch ausdrücken können. In den letzten Jahren ist diese Kunst wieder stärker in den Fokus der Museen gerückt. Zurzeit ist im Museum der Bildenden Künste Leipzig eine Ausstellung mit Bildteppichen der Moderne zu sehen. Welt aus Fäden heißt sie und Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
Die erste Tapisserie in der Ausstellung, ein farbenfrohes, abstraktes Formenspiel von Sonja Delaunay, hängt, nein, nicht an der Wand, sondern frei im Raum. So kann man das Kunstwerk von beiden Seiten betrachten. Die Rückseite eines solchen Teppichs ist nämlich mindestens genauso interessant wie die Vorderseite. Dort sieht man, wie die Fäden verarbeitet, verknotet und gereiht sind. Alles Handwerk, alles Handarbeit. Kuratorin Sabine Hoffmann erläutert die Herstellung.
Also das ist zunächst mal ein sehr zeitaufwendiger, sehr langer Prozess. Es wird erstmal ein Karton erstellt, also der Entwurf wird dann übertragen in sozusagen eine 1:1 Vorlage für dieses Gewebe und dann findet ein recht langwieriger Prozess statt, nämlich die Farbauswahl. Dann wird der Webstuhl eingerichtet und dann wird von mehreren Weberinnen und Webern in einem jahrelangen Prozess, also dieser Karton am Webstuhl, Faden für Faden für Faden für Faden umgesetzt.
Die weltweit bekannteste Manufaktur befindet sich in Paris. Im 17. Jahrhundert, gegründet von Sonnenkönig Ludwig XIV., werden dort bis heute prächtige Tapisserien gewebt, auch für den französischen Staat. Die meisten sind mehr als 3 Meter lang und ebenso hoch. Es sind oft die berühmtesten Künstlerinnen und Künstler, denen die Ehre zuteil wird, dass ein Gemälde von ihnen in einen Teppich verwandelt wird. So findet man hier viele große Namen, viele bekannte Motive aus unterschiedlichen Epochen. Francisco de Goya, Henri Matisse, Pablo Picasso oder Louise Bourgeois. Die Mutter von letzterer war übrigens selbst Weberin. Deshalb wusste Bourgeois um den Eindruck, den ein Gobelin macht.
Also eine wirklich gerade vom Webstuhl genommene Tapisserie ist natürlich, also zumal für Menschen früherer Zeiten, natürlich wie so eine Farbexplosion. Das ist natürlich total beeindruckend. Der Vorteil von so einer Tapisserie ist eben, also sie können unheimliche Flächen damit bespielen. Trotzdem sind diese Tapisserien, sind diese Gobelins eben mobil.
Die rund 50 Bildteppiche in der Leipziger Ausstellung repräsentieren rund 400 Jahre Kunstgeschichte und sind über alle 4 Etagen des Museums der Bildenden Künste verteilt. Ein Teil der Werke war vor 6 Jahren zwar schon einmal in der Münchner Kunsthalle zu sehen, die Präsentation jetzt in Leipzig ist aber wesentlich umfangreicher und teilweise in die Dauerausstellung integriert. Der älteste Gobelin, Künstler unbekannt, stammt aus den Jahren um 1500. Und zeigt einen Schäfer und eine Schäferin beim Schäferstündchen. Der neueste Teppich aus dem Jahr 2023 hat Kapitalismus, Klimawandel, Raumfahrt und technologischen Fortschritt zum Thema und gleicht einem bunten Wimmelbild unserer unübersichtlichen Gegenwart. Entworfen hat ihn die junge niederländische Künstlerin Fania Bouts. Ich mag die reiche Historie von Tapisserien, sagt sie. Menschen haben sich auf Teppichen Geschichten erzählt. Auf manchen gibt es versteckte Protestbotschaften. Das gefällt mir besonders. Einen Teppich kann man schnell zusammen und wieder aufrollen. Das Medium spricht zu mir und man weiß nie, was von den Fäden zu erwarten ist. Die Schau wirft auch einen kurzen Blick auf die Tapisserieproduktion in der DDR. Zahlreiche repräsentative Textilien sind in Halle an der Saale entstanden, wobei man in Leipzig richtigerweise keinen der riesigen Propagandateppiche zeigt, sondern nur wenige kleinere, verspielte Stücke mit Tieren und bunten Farben von Ursula Mateuer-Neustädt und Rosemarie und Werner Ratajczyk. Alles in allem ist es eine sehr gelungene Ausstellung, die auch durch Ausstellungsdesign und Hängung überzeugt, schon deshalb, weil viele der Teppiche eben nicht an der Wand hängen, sondern von beiden Seiten als Kunst wie Handwerk sichtbar gemacht werden.
Welt aus Fäden heißt die Ausstellung im Museum der Bildenden Künste Leipzig. Julian Ignatowitsch war dort. Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, das sind nach wie vor die Dauergäste auf deutschen Opernbühnen. Dagegen ist eigentlich auch gar nichts einzuwenden, wenn es eine gewisse Ausgewogenheit von Repertoire und unbekannten zeitgenössischen Stoffen gäbe. Aber viele größere Häuser haben ohnehin andere Probleme, weil sie saniert werden müssen. Immerhin, die Stadt Bonn hat letzte Woche die Beethovenhalle unter anderem mit Beethovens viertem Klavierkonzert wiedereröffnet. Fünf Jahre später als geplant. Aber immerhin sind sie fertig geworden, was man von der Kölner Oper immer noch nicht sagen kann. Das alles kann ich mit unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs besprechen, der das ganze Jahr durch die Republik und darüber hinaus reist, um Musik zu hören und Musiktheater zu sehen. Florian, fangen wir doch mal bei der Musik an. Ist das nur mein Eindruck, dass die Programme der Opernhäuser mehr auf Bekanntes setzen als auf zeitgenössisches und vielleicht nicht so leicht zugängliches?
Mir sind öfters wirklich Klassiker in nicht ganz so neuem Gewand begegnet, wobei ich gleich ein Gegenbeispiel nennen möchte. Bei den großen neuen Werken, bei den Uraufführungen etwa, gab es erstaunlicherweise dann doch auch überwiegend schwache bis ganz schwache Werke. Ich denke nur an Unsuk Chins Die dunkle Seite des Mondes. Das war die letzte große Produktion der alten Intendanz in Hamburg noch von Georges Delnant und Kent Nagano, und Unsuk Chin, Siemens Preisträgerin, hat da ein ja weit über dreistündiges Musiktheater geschaffen, und das ist völlig ausgeufert. Also das Neue ist jetzt nicht immer automatisch das Positive, aber ein bisschen ist diese Zurückhaltung, was neue Werke betrifft, für mich schon spürbar gewesen.
Aber das liegt nicht, wie das ja in anderen Kultursparten der Fall ist, vielleicht auch an weniger Geld.
Es ist natürlich so, dass Auftragswerke viel Geld kosten, erstmal für den Auftrag. Wenn man aber dann zum Beispiel 2, 3 Kooperationspartner hat, hält sich das ja eigentlich auch in Grenzen. Ansonsten, je nach Aufwand, muss ich das ja auch alles neu bauen und muss es sehr gut besetzen. Also, aber es ist sowieso auffällig, dass die Auslastung gerade an den größeren Häusern zum Teil erschreckend ist. Man muss ja einfach nur mal auf die Spielpläne schauen bei manchen Häusern, auch in unserer Metropole Berlin, in unserer Hauptstadt. Aber man kann das auch machen für Hamburg. Man kann das dann auch für mittlere Häuser mal machen. Einfach mal schauen, was so für Karten noch möglich sind in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und da sieht man selbst im Repertoire, selbst bei Aufführungen, die eigentlich Publikumsrenner waren, und ja auch teilweise dann doch noch sind. Also selbst sowas wie, weiß ich nicht, Barbier von Sevilla, selbst Zauberflöte, sieht man plötzlich, oh, da ist aber ein Viertel bis ein Drittel der Plätze noch verfügbar. Mhm. Ein Gegenbeispiel, wo es total gut läuft, gerade auch von einer Zeitschrift ausgezeichnet worden zu einem Opernhaus des Jahres, diese Auszeichnung gibt es ja von verschiedenen Institutionen und Zeitschriften inzwischen, ist das Theater Regensburg. Dort ist die Bude voll, um es auf Deutsch zu sagen, und überwiegend mit einem, nicht sperrigen, aber mit einem sehr avancierten Programm, das vor allen Dingen Raritäten bietet. Da gibt es Rekonstruktionen, Uraufführungen etwa von Musicals. Da gibt es zeitgenössische Musik, The Ghost of Versailles von John Corigliano, was eher so eine große Mash-up-Musical, Show, Revue ist, die unterschiedliche Opernsujets auch zusammenbringt. Das ist alles sehr, sehr gut verkauft und da hat ein Publikum einer wirklich ja mittelgroßen Stadt angenommen, dass es einfach eine kluge, programmatische, dramaturgische Linie gibt und sowas ist natürlich sehr schön.
Ja, aber den Eindruck kann ich sozusagen aus meiner Perspektive hier im Umkreis von Köln teilen, dass ein Theater, ein kleines Theater wie das in Hagen, dann doch ein erstaunlich gutes Opernprogramm macht und es da vielleicht irgendwie die großen Häuser gar nicht braucht, wenn man interessante Produktionen sehen will. Aber lass uns ruhig mal über zwei größere Häuser deswegen sprechen, weil da die Intendanzen gewechselt haben. In Zürich ist jetzt Matthias Schulz verantwortlich, in Hamburg Tobias Kratzer. In beiden Fällen markiert das schon auch einen Generationenwechsel zu Andreas Homoké in Zürich vorher und Georges Delnon, der in Hamburg dann eben gegangen ist. Merkt man das jetzt auch am Programm?
Das merkt man. Also in Zürich ist erstmal etwas gelogen, was ich so überhaupt noch nicht erlebt habe. Es gab ein Eröffnungswochenende, bei dem man unter anderem übernachten konnte auf der Bühne des Opernhauses und dort bespielt wurde auch mit Technomusik. Also nicht nur mit einem bekannten Klassiker von Schönberg wie Verklärte Nacht, was natürlich passt zu der Situation, sondern da gab es eben auch Technomusik, ganz unterschiedliche andere Stilrichtungen. Und das war, um dieses blöde Wort zu verwenden, so niederschwellig, dass da wirklich ich den Eindruck hatte, halb Zürich, vor allen Dingen die Zürcher Jugend, da zum Teil mit Backpacks ins Haus kam, sich das angeschaut hat. Es gab auch kein Sicherheitsproblem, es gab keine Leute, die irgendwie randaliert haben. Da hat man gemerkt, dass so ein Impuls immens wichtig ist für eine neue Intendanz, selbst in einer Stadt wie Zürich, wo ja auch ein Haus wie die Oper natürlich schon gut läuft. Ein anderer Fall ist Hamburg. Die Auslastung ist, vorsichtig gesagt, katastrophal. Sie ist es immer noch, oder vielleicht ist es etwas besser geworden, aber wir haben immer noch Stücke wie Ariadne auf Naxos etwa, wo ich relativ freie Platzwahl habe. Das war in den letzten Jahren schon zu bemerken. Das liegt einfach daran, aus meiner Sicht, dass da künstlerisch einiges nicht funktioniert hat, dass es einfach schwache Arbeiten gab. Szenisch schwach, aber zum Teil auch musikalisch und dass sich das dann rumgesprochen hat. Naja gut, und als Touristenstadt ist Hamburg, was die Oper betrifft, jetzt nicht so einschlägig. Also die Problematik des neuen Intendanten Tobias Kratzer und seinem Team ist einfach, dieses Haus irgendwie ein bisschen, sage ich mal, voller zu kriegen. Ich denke, dass Kratzer das insofern richtig macht, dass er nicht sagt, naja, um 5 oder 10% mehr Leute zu kriegen, mache ich jetzt eine neue Zauberflöte, sondern dass er schon sagt, ich muss trotz aller Formate und Abo-Modelle, muss ich natürlich versuchen, ein Programm zu machen, hinter dem ich künstlerisch voll stehe. Da schaue ich also mit großer Spannung drauf.
Ja, was die touristische Attraktion angeht, die das aktuelle Opernhaus ja vielleicht nicht so bietet, da wird es ja dann demnächst ein neues Opernhaus geben. Es soll ein neues gebaut werden. Das ist eine Sache, die viele Städte betrifft, die in den 50er Jahren eben wahrscheinlich dann doch relativ schnell Opernhäuser gebaut haben, dass die sanierungsbedürftig sind. In Hamburg scheint man ja jetzt genauso wie in Düsseldorf eine Lösung gefunden zu haben. In Hamburg wird aber aus anderen Gründen darüber durchaus diskutiert.
Ja, Klaus-Michael Kühne, Logistikunternehmer, Reeder, dessen Familie eine schwierige Vergangenheit auch hat, also Stichwort NS-Verstrickung, hat er auch aufzuarbeiten versucht, beziehungsweise eine Studie in Auftrag gegeben, die wurde dann offenbar erstmal zurückgezogen. Das ist alles noch ein bisschen dubios und ich finde auch, er hat am Anfang damit gearbeitet, dass er sagte, seinem damals Best Buddy René Benko wollte er eigentlich das Grundstück am Gänsemarkt geben und die Staatsoper an der jetzigen Stelle abreißen lassen und Benko das eben zur Verfügung stellen. Im Gegenzug sollte es dann eben am Hafen direkt am Wasser ein neues Opernhaus geben. Inzwischen wissen wir, dass Benko andere Probleme hat und das Opernhaus soll trotzdem entstehen mit erheblichen Kosten, die Kühne trägt, beziehungsweise die Stiftung. Über 300 Millionen sollen das sein. Aber ich mache mal ein Fragezeichen und wir müssen ja auch nochmal sagen, wir haben das Problem mit der Auslastung, mit der Finanzierung, mit den klammen Kassen. Also ob das in der Form so wirklich kommt, bisschen fraglich. Und was die Person Kühne selber betrifft, wenn ich ganz ehrlich bin, der ist Sponsor in Salzburg und hat überall sein Logo dort verbreitet oder lässt es verbreiten und er bezahlt 1 Million Euro im Jahr, was nun wirklich die berühmten Peanuts sind bei so einem Milliardenvermögen. So ganz verstehe ich immer noch nicht, warum Mäzene in dieser Kategorie nicht einfach sagen, ich gebe euch 2 Milliarden und dann ist die Sache in relativ schneller Zeit geplant und gebaut und auch nachhaltig finanziert.
Vielleicht fragen wir mal nach. Ich möchte zum Schluss mit dir noch auf eine Sache gucken, die letztlich ja auch kein Phänomen ist, das nur dieses Jahr präsent war. Die Opern und Konzerthäuser waren auch in diesem Jahr wieder Spiegel politischer Verwerfungen. Und dafür stehen 2 Namen, nämlich einmal Lahav Shani und erneut Anna Netrebko.
Um mit Netrebko kurz anzufangen, in Zürich hat sie nach langer Zeit gesungen und das war sehr umstritten. Matthias Schulz hat sie engagiert, hat das ausführlich begründet. Es gab einige Proteste und ich habe auch mit einigen der Leute, die vor dem Opernhaus sich gegen einen Auftritt von Netrebko ausgesprochen haben, sprechen können. Mir scheint es wirklich so zu sein, Netrebko ist einfach da auch eine Projektionsfläche, um es neutraler zu sagen, für diesen Schmerz, der einfach raus muss. Ein anderer Fall ist natürlich Lahav Shani, neuer musikalischer Chef der Münchner Philharmoniker. Da wurde ja in Belgien ein Konzert gecancelt im Vorfeld mit der Begründung, er hätte sich also von dem Regime in Israel, von der Regierung nicht distanziert. Nun ist er auch noch Chef des Israel Philharmonic Orchestra, Shani. Das ist natürlich in jeder Hinsicht hochproblematisch. Also ich möchte da sagen, dass es nicht in einem einzigen Statement irgendwie eine merkwürdige Nähe zu radikalen Kräften von Shani gibt, dass er sich sehr geschickt immer geäußert hat und auch sehr glaubwürdig natürlich, was Frieden betrifft. Also das ist alles ihm abzunehmen und dass es eine völlig verquere Diskussion ist, die aber trotzdem zeigt, dass wir zunehmend natürlich in diese Polarisierung kommen und dass man in bestimmten Institutionen einfach Dinge gleichsetzt. Wir haben das erlebt mit den Protestaktionen in Salzburg, auch andernorts, wo Leute dann mit Palästinensertuch einfach mit Free Gaza Schildern protestieren. Das Ganze ist im Moment in einer Irrationalität, die wir aber ein Stück weit, denke ich, auch aushalten müssen. Dann gibt es eben mehr Security. Dann müssen wir auch in Salzburg halt unseren Personalausweis überprüfen lassen und haben Leute mit dem Knopf im Ohr. Dafür finden diese Veranstaltungen aber statt und wir geben da nicht klein bei. Also ich glaube, diese Haltung habe ich zumindest und mit der kommen wir eigentlich ganz gut auch durch die nächste Zeit, trotz dieser ganzen radikalisierten und auch irrationalen Debatten.
Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs mit einem Rückblick auf das Opern- und Konzertjahr 2025. Und jetzt geht der Blick nach vorne in die finnische Stadt Oulu, neben Trenčín in der Slowakei, eine der europäischen Kulturhauptstädte 2026. Während Trenčín eine riesige Burg und ein barockes Stadtbild zu bieten hat, ist Oulu die nördlichste Großstadt Europas, rund 200 Kilometer südlich des Polarkreises, am Botnischen Meerbusen gelegen und geprägt durch die Kultur der Samen. Unsere Korrespondentin Jana Sinram mit einem kleinen Rundgang.
Sie üben gerade für ihren Auftritt beim Eröffnungskonzert zur europäischen Kulturhauptstadt 2026. Die Miskuru Hutajat, die schreienden Männer aus dem finnischen Oulu. Ungefähr 40 Männer stehen im Halbkreis und schreien aus voller Kehle, viele mit hochrotem Kopf. Chorleiter Petri Silvio.
No, it's not screaming instead of singing.
Tatsächlich geht es nicht darum, zu schreien statt zu singen, sondern darum, zu schreien statt still zu sein. Im echten Leben sind diese Jungs hier eher ruhig, aber sie haben vielleicht etwas in sich, das raus muss.
1987 hat Silvio den Männerchor in Oulu zusammen mit ein paar anderen gegründet, aus einer fixen Idee in der Kneipe heraus. Inzwischen haben die schreienden Männer es zu einiger Berühmtheit gebracht.
So we have been quite active.
Wir waren recht aktiv und haben viele Konzerte im Ausland gespielt. Aber jetzt laden wir unsere Freunde aus dem Ausland nach Oulu ein und machen hier Dinge zusammen.
Oulus Charme erschließt sich eher auf den zweiten Blick. Im Zentrum gibt es viele eher langweilige Gebäude aus den 50er und 60er Jahren, aber auch eine gelbe Domkirche, eine alte Markthalle aus rotem Backstein, viel Wasser und eine vorgelagerte Insel mit dem Stadttheater und einer Bibliothek aus Beton und Glas. 220.000 Menschen leben hier in der nördlichsten Großstadt der Europäischen Union. Und sie fahren auch jetzt im Winter bei Schnee und Eis sehr viel Fahrrad. Verkehrsplaner Harry Varala.
Ich würde sagen, dass es hier in Oulu eine ausgeprägte Fahrradkultur gibt. Genauer gesagt eine Ganzjahres-Fahrradkultur. Sowas passiert nicht über Nacht, sondern es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Planung und dem Willen der Stadt, ein solches Radwegenetz aufzubauen. Das ist wichtig, denn die Stadt schafft die Rahmenbedingungen, vor allem jetzt im Winter, indem sie zum Beispiel auch dafür sorgt, dass der Winterdienst vernünftig funktioniert.
Im Kulturhauptstadtjahr kann man sich in Oulu nicht nur aufs Radfahren freuen, sondern auch auf insgesamt 3000 kleine und große Veranstaltungen, sagt Samu Forsblom, Programmdirektor von Oulu 2026.
Zu Beginn des Jahres stehen arktische und nordische Themen im Vordergrund und auch die Kultur der Sami. Sie sind das einzige indigene Volk auf dem Gebiet der Europäischen Union. Im Sommer haben wir zum Beispiel einen Kulturpfad im öffentlichen Raum, der Kunst und Natur verbindet. Im Herbst gibt es viele Inhalte zu Kunst und Technologie. Aber das ganze Jahr ist voller Events.
Geplant ist zum Beispiel ein Techno-Festival auf dem gefrorenen Meer, ein Essen an einem kilometerlangen Gemeinschaftstisch und eine Sami-Oper. Die Miskuro Hutayat, die schreienden Männer, kann man in Oulu 2026 bei mehreren Konzerten erleben. Sie freuen sich darauf, sagt Sänger, Schreier Tuomo Häkkinen.
Ich bin voller Adrenalin und es tut gut, bei den Proben zu schreien, aber ganz besonders bei den Konzerten. Denn wenn man eine Stunde lang schreit, ist man voller Energie und das Gefühl nach dem Auftritt ist großartig.
Nicht nur für ein Konzert des kuriosen Chors lohnt sich ein Besuch im Nordwesten Finnlands. Wer 2026 nach Oulu kommt, erlebt eine ausgesprochen vielseitige Kulturhauptstadt und vor allem sympathische Menschen.
Jana Sinram über die kommende europäische Kulturhauptstadt Oulu in Finnland. Und wer im März den Else Lasker Schüler Dramatikpreis 2026 bekommt, erfahren Sie in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Das ist die Autorin Maria Milisavljevic. Und zwar erhält sie diesen Preis vom Pfalztheater Kaiserslautern im Auftrag des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz sowie der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. Sie hat internationale Theatererfahrung. Ihr Stück Staubfrau wurde mit dem Mülheimer Dramatikpreis 2025 schon ausgezeichnet. In Leipzig wird es gerade und ab Januar in Oberhausen gespielt. Den Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur sagte sie zum Thema des Stücks über drei Frauen aus drei Generationen und deren Wut.
Der Ausgangspunkt ist tatsächlich das Thema Femizid in unserer Gesellschaft und dass ich glaube, dass es immer noch so ist, dass Morde an Frauen nicht oft genug als das bezeichnet werden, was sie sind, nämlich Femizide. Frauen werden umgebracht, weil sie Frauensternchen sind. Das erst aus einer Ich-Figur rausgeschrieben und habe gemerkt, das, was sich hier verhandelt an weiblicher Sozialisation, ist viel größer und ich muss das intergenerational verhandeln. Und so sind es dann mehrere Stimmen geworden, die diesen Text sprechen.
Sagt die Autorin über ihr Stück »Die Staubfrau«. Der britische Sänger Chris Rea ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Sein Name ist unverbrüchlich mit einem Hit verbunden, der nicht nur auf vielen Weihnachtsmärkten in diesen Tagen zu hören ist.
We've got White Christmas and we've Father Christmas and la la la. And suddenly if you're driving home for Christmas.
Allerlei Lieder gab's schon mit dem Christmas im Titel, aber eben nicht das, was alle tun, nach Hause fahren an Weihnachten. Den Text schrieb Chris Rea im Auto, auf dem Weg nach London. Seine Frau war am Steuer. Well, I'm moving down that line.
Funnily enough, I wasn't driving the night I wrote the lyric. I was banned for driving. My wife was driving me home from London.
Auch seine Titel wie I Can Hear Your Heartbeat oder Josephine waren in der Playlist der 80er regelmäßig zu finden. Chris Rea ist in London heute gestorben. Der unter anderem durch seine Rolle als Drogendealer in der Serie The Wire bekannte Schauspieler James Ranson ist auch tot. Der Tod des 46-Jährigen wurde von der Gerichtsmedizin in Los Angeles als Suizid eingestuft. Vor 4 Jahren hatte Ranson in seinem Online-Dienst Instagram berichtet, dass er in seiner Jugend sexuell missbraucht worden sei und in der Folge heroin- und alkoholsüchtig geworden sei. Mit seiner Rolle als Ziggy Sobotka in der gefeierten Serie The Wire gelang ihm der Durchbruch. Und noch ganz kurz diese Meldung, auch der polnische Multiinstrumentalist und Jazzmusiker Michal Urbaniak ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er machte Fusion-Musik und hat in seiner frühen Zeit unter anderem mit Jazzgrößen wie Miles Davis zusammengearbeitet.
Das war die Kulturmeldung mit Michael Köhler. In Moskau ist ein russischer General durch eine Bombe getötet worden. Ein Thema in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.